Guten Morgen, auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Beim Vorbereiten für diese Predigt und dem Predigttext, ich suche immer nach der kirchlichen Agenda den Predigttext aus, der für den Sonntag vorgegeben ist, habe ich einen Moment gestutzt. Der Text ist aus Römer 1, 13 bis 17 und ich dachte, mindestens einen Vers daraus kennst du. Und zwar gut und auswendig. Da habe ich nachgesehen. Es war am 22.03.1970. Ist lange her, 53 Jahre. Ihr Lieben, da war meine Konfirmation. Wurde in der protestantischen Kirche in Kerzenheim konfirmiert. Und ich mache es kurz, der Vers 16 aus dem Predigttext war mein Konfirmationsspruch. Habe ich gedacht, ach, das ist aber schön, das passt irgendwie. So, Friederike, du darfst den Text gerne einblenden, dankeschön. Also achtet mal insbesondere auf den Vers 16. Nein, achtet auf den ganzen Text natürlich. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen. Nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, euch auch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Vers 16. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, das steht in Habakuk, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Soweit der Bibeltext. Du kannst mal die zweite Seite, ich glaube, ich habe das auf Vers 16, ab Vers 16 lassen. Dankeschön. Ja, jetzt frage ich euch einfach mal, habt ihr euch schon mal geschämt? Die Annette lacht. Der Götz meldet sich gleich. Ja, ne? Also ich unterstelle mal, mache ich so einfach, dass dies ganz sicher schon mindestens einmal der Fall war. Und dass jeder das Gefühl, was dabei entsteht, kennt. Vielleicht hast du mal in einem emotionalen Moment etwas ganz Persönliches von dir preisgegeben oder du bist in einen unsichtbaren Fettnapf reingetreten, passiert auch ab und zu, und hast dich dann geschämt, als alle anderen dich ganz komisch angesehen haben. Scham, habe ich nachgelesen, fand ich interessant, wird als Anpassungsreaktion gesehen, die eine Abwertung der eigenen Person verhindern soll. Klingt so umschrieben ganz nett. Also es ist eine Anpassungsreaktion, die eine Abwertung der eigenen Person verhindern soll. Im Allgemeinen, wenn es mir passiert ist, habe ich immer gedacht, okay, das brauchst du nicht nochmal. Es war okay so, aber es kann auch gerne das letzte Mal gewesen sein. Also in Zukunft vielleicht lieber schweigen und lieber nicht so in Anführungszeichen negativ im Rampenlicht stehen, und dann vielleicht sogar auch gleichzeitig in so eine Schublade gesteckt zu werden. Ach, was hat der da jetzt gemacht? Merkwürdig einfach, merkwürdiges Gefühl. Ich kann es euch sagen. Manchmal verändert es auch die Farbe im Gesicht. Ist mir auch schon passiert und dann ist das noch unangenehmer, weil das dann jeder merkt. Was Schämen betrifft, ich habe in der Vorbereitung von dieser Predigt eine interessante Geschichte gelesen, die fand ich gut und toll. Und sie handelt von einem interessanten Mann, der sich so überhaupt nicht geschämt hat. Das fand ich super. Sicherlich kennt der eine oder andere diesen Mann, vielleicht sogar persönlich. Er diente als englischer Offizier mit Dienstgrad Major in der englischen Armee während des Zweiten Weltkrieges. Er wurde dann später, als der Krieg beendet war, mit militärischen Ehren und mit einem schönen Orden noch verabschiedet. Also er war auch da scheinbar ein wichtiger Mann. Aber von da an, als er aus dem Krieg heimkam, wollte er nur noch eins. Er wollte jungen Menschen von Jesus Christus erzählen. Sie zum Glauben zu ihm einladen. Da hat er etwas getan, fand ich total bemerkenswert. Er hat 1947, also schon kurz nach dem Krieg, ein Schloss im Nordwesten Englands gekauft, heißt Capenray Hall. Wie gesagt, einige kennen das, waren vielleicht schon dort, haben vielleicht sogar den Menschen, um den es gleich geht, kennengelernt. Er hat es als Freizeitheim genutzt für englische Jugendliche, um sie dahin einzuladen. Bereits ein Jahr später, 1948, lud er als Zeichen der Versöhnung auch junge Deutsche dahin ein. So entstand die Fackelträgerarbeit, die bis heute in vielen Zentren rund um die Welt aktiv ist und immer noch das gleiche Ziel verfolgt, das dieser Major Ian Thomas, so heißt der Mann, damals schon hatte. Junge Menschen zum persönlichen Glauben an Jesus Christus einzuladen. Das fand ich unglaublich bemerkenswert. Diese Geschichte fand ich auch deswegen so interessant, weil sie so schön im Zusammenhang mit unserem heutigen Predigttext steht. Ein anderer Mann, der ihn auch kennengelernt hat persönlich, der hat mal gesagt, das war dieser Major Thomas war ein Mann, der hat sich vor nichts gefürchtet, insbesondere nicht vor einem Menschen. Und er hat sich auch nicht geschämt, Jesus zu bezeugen. Manchmal hat er junge Menschen per Anhalter mitgenommen, hat sie in seinem Auto mitgenommen und kam standepede auf das Essentielle, was ihm am wichtigsten war von allem, nämlich von dem Glauben zu reden und junge Leute einzuladen, mit ihm zusammen an diesen Jesus zu glauben. Wir wissen nicht, wie viel er da zum Glauben geführt hat, aber es waren wohl einige. Zurück zu unserem Text. Wenn der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer bekennt, dass er sich dieses Evangeliums nicht schämt, dann war dieser englische Major einer, der es genau wie der Paulus gemacht hat. Er war sich nie zu schade, er hatte nie Angst vor Menschen. Er hat immer Jesus Christus bezeugt und zu ihm gestanden. Als ich das so gelesen habe, habe ich mich gefragt, auch im Angesicht meiner eigenen Person, weil mir schon oft das passiert ist, dass ich gesagt habe, bekennst du jetzt in einer bestimmten Situation diesen Jesus? Wie hat er das geschafft? Wie kam dieser Major Thomas zu solch einer Haltung? Letztlich ist es ja bis heute etwas ungewöhnlich. Wie viel Menschenfurcht ist unter uns, wenn es darum geht, sich zum Glauben an diesen Jesus zu bekennen? Die Leute könnten mich ja für einen Spinner halten, für einen Ewiggestrigen, für einen, der nicht mit der Zeit geht. Dann doch lieber schweigen und den Glauben zur Privatsache erklären. Ich muss gestehen, auch ich habe es manchmal so gemacht. Lieber nicht auffallen, sich lieber der Mehrheit anschließen. Zumal in einer Zeit wie heute, wo Toleranz gefragt ist und nicht eine persönliche Überzeugung, die den Anspruch erhebt, eine verbindliche Wahrheit zu sein. Schwierig. Was hat diesen Major Thomas bewogen, dass er sein Leben lang nicht mit dem Strom und geschwommen ist und mit den Wölfen geheult hat? Ich denke, es war der Nachsatz des Paulus-Wortes hier an die Römer. Es ist das Evangelium eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der daran glaubt. Auch für mich und für dich. Zur Rettung. Das ist der entscheidende Punkt. Der, der sich da nicht schämt, weiß, warum er sich nicht schämen muss. Er verkündet am Ende des Tages die beste Botschaft, die es gibt. Er verkündet keine theoretische Weisheit, sondern den lebendigen Jesus Christus, der mit seiner Kraft auch heute mit Sicherheit da ist. Und das verändert alles. Das vergessen wir nur leider allzu häufig. Wer es aber weiß und sich daran erinnert, der erlebt die Kraft Gottes und Jesu genau in den Situationen, wo er sie braucht. Von Schamgefühl keine Spur. Dieser Major Thomas hat einmal den Satz gesagt: Nehmt die Kraft Jesu Christi in Anspruch. Nehmt sie in Anspruch. Denn sie ist definitiv da. Und ich denke, ja, genau das ist es. Und wer das tut und diese Kraft, die da ist, in Anspruch nimmt für sich, der wird sich auch nicht mehr schämen, zu diesem Jesus zu stehen. Ganz im Gegenteil, er möchte, dass auch andere den finden, der ihn täglich beschenkt. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Auch Paulus hat hier einen Zusammenhang gesehen zwischen Scham und Evangelium. Und es spielt auch heute, so denke ich, in unserer Arbeit auf die eine oder andere Weise immer noch eine Rolle. Wer hört schon gerne, ich bin Mitglied in einer kleinen Gemeinde, da kommen nicht so viele Menschen? Wer spricht schon gerne von der Torheit des Wortes Gottes, so wie Paulus? Von der Kraft, die in den Schwachen mächtig ist, wenn sonst Stärke und Professionalität, Erfolg und Kompetenz besticht und zählt? Genau in dieser Situation war dieser Paulus, als er den Römerbrief schrieb. Rom war damals die Machtzentrale schlechthin. Man muss sich das vorstellen. Da will er hin und will das Evangelium verkünden. Da war das Zentrum der Macht. Da soll er hin, was soll er denen sagen? Die wussten schon alles in Rom. Die haben alle Macht gehabt, die es gab. Das Evangelium, die frohmachende Botschaft von der Kraft Jesus Christus zur Rettung für alle. Soll er diese Botschaft weitergeben? Kann er die weitergeben? Und wenn ja, wie? Aber er zieht sich nicht zurück. Er reagiert so, wie wir ihn kennen, diesen Paulus, der ergriffen war von diesem Jesus Christus, der ihn auf dem Weg nach Damaskus persönlich getroffen hat und aus dem Saulus einen Paulus gemacht hat. Paulus weist in seiner guten Nachricht weg von sich und seinem Tun hin auf die Kraft Gottes. Und das überwindet jede Scham. Auf diese Kraft kann er sich verlassen. Und auf diese Kraft können auch wir uns verlassen. Sie wird uns, dich und mich, immer aufs Neue stärken. Egal, wie die Machtzentrale dir gegenüber vielleicht auch heute heißen mag. Rettung ist schließlich eine Angelegenheit, die wir, sollten wir sie denn nötig haben, nicht alleine bewältigen können. Was die Christine vorhin in den schönen Bildern gezeigt hat, trifft es ziemlich genau. Derjenige, der Rettung nötig hat und der in einer kritischen Situation ist, der kann sich nicht mehr selber helfen. Das ist unmöglich. Und wenn ihr darüber nachdenkt, werdet ihr mir zustimmen. Er braucht Hilfe von extern. Wir sind einfach nicht mehr imstande, uns selbst zu helfen. So fest wie das steht, wenn ein Mensch in einem brennenden Haus oder ein Ertrinkender im Meer ist, eben ein der Rettung bedürftiger ist, greift er unmittelbar und sofort nach der ausgestreckten Helferhand. Sonst kommt er zu Schaden. Begreifen wir heute eigentlich, dass wir der Rettung Bedürftige sind? Ist uns das klar? Im Evangelium offenbart Gott uns die Notwendigkeit unserer Rettung und zeigt uns gleichzeitig auch seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, so steht es hier im Text, welche aus dem Glauben kommt, aus dem Glauben, wie es geschrieben steht in Habakuk. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht aufgrund seiner tollen Werke, nicht aufgrund seiner fantastischen Mitarbeit, wo auch immer. Nein, der Gerechte wird aus Glauben leben, so steht es hier. Über unsere Rettung entscheidet nicht das Ansehen, das wir von uns selbst oder das andere von uns haben, sondern was entscheidend ist, ist Gottes Blick auf dich und mich. Das ist entscheidend. Wir versuchen das zu vermitteln in unseren Bibelstunden und unseren Hauskreisen, hoffentlich auch in unserem täglichen Handeln und Tun. Bei all den Anforderungen, die an uns gestellt werden, zuhören, moderieren, leiden können, einen weiten Horizont haben, einen Hauskreis leiten, was auch immer. Aus Glauben leben heißt auch frei sein gegenüber den Ansprüchen und Erwartungen und sich getragen wissen von der Gerechtigkeit Gottes. Wir können und müssen nicht alles tun, was wir glauben, tun zu müssen. Denn wir leben am Ende des Tages aus der Gerechtigkeit Gottes. Und wir sind gemeinsam in der Kraft Gottes auf dem Weg. Ich habe gelesen, dass Luther auch so ein Mensch war, der den gnädigen Gott gesucht hat. Und wer ein bisschen über ihn gelesen hat, weiß das. Wie finde ich einen gnädigen Gott? Das war Luthers Frage, die er an sich selbst gerichtet hat. Und das Problem war, was er hatte, dass er den Maßstab nicht gefunden hat. Was kann ich tun, um Gott gnädig zu stimmen? Und eigentlich war das, glaube ich, genau das Problem, was es galt für ihn zu ändern oder zu erkennen. Nicht die Gerechtigkeit war gesucht, die wir durch eigene Leistung erbringen können oder sollen, sondern als die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht durch den Glauben. So hat es Luther dann beschrieben. Alles erschien ihm plötzlich in einem neuen Licht. Das, was er gemeint hat, durch eigene Kraft, durch eigene Aktivitäten zu tun, hat er plötzlich gemerkt, So funktioniert die Sache nicht. Bis er dann endlich gemerkt hat, Gott muss derjenige sein, der mich gerecht macht. Aus Glauben. Und dann war er mutig genug, sich nicht zu schämen für das Evangelium und stand vor dem Kaiser und sagte, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders, das war so überliefert. Ob er so oder so ähnlich gesagt hat, spielt am Ende auch keine Rolle. Er war auf jeden Fall mutig genug, da zu stehen und Jesus zu bekennen. Er verwies auf diesen Jesus Christus. Er allein, Christus. Wenn Paulus hier sagt, diese Botschaft, dieses Evangelium ist eine Kraft Gottes. Im Übrigen steht im griechischen Urtext hier das Wort Dynamis. Ich habe sofort an mein Fahrrad gedacht und den Dynamo und die Kraft, die ich dafür aufwenden muss, die ist damit nicht gemeint, aber das Wort ist davon entlehnt. Dynamik, mitreißende Bewegung, die uns befreit und die uns herausreißt aus dem, was uns festhält in falschen Hoffnungen und Ängsten, die den begeisternden Aufbruch, das Vertrauen, das mutig macht, fördert. Diese Dynamik. Das Evangelium, diese Kraft, diese Dynamik ist ein Geschenk, eine Gabe, die wir alleine aus Gnade empfangen, unverdient, jeder, du und ich, faszinierend für mich. Nicht, weil ich es verdienen würde oder auf irgendeine Art und Weise erarbeiten könnte, sondern allein aus der Liebe Gottes. Wir haben es gesungen, nur du allein bist die Rettung. Diese Gabe, und das ist nochmal der wichtige Punkt, empfangen wir durch die Hingabe an Jesus Christus und allein und einzig durch den Glauben an ihn. Und dieses Evangelium, das so dynamisch ist, als Kraft Gottes, erzeugt Wirkung. Und das ist das Schöne. Es bewirkt in uns Einsicht über die eigenen Fehler, über die eigene Schwachheit, die Verstrickung in die eigenen Maßstäbe. Es bewirkt die Umkehr von falschen Wegen und die Befreiung von Schuld und Versagen. Das Evangelium verändert Menschen von Grund auf. In Römer 12 wird das so schön ausgedrückt, wo es heißt, verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes und folgt diesem Jesus nach. Das Evangelium lässt aufatmen, es vertreibt die Angst und schenkt neues Leben. Es macht frei, öffnet die Augen für die Not der anderen und vertreibt die trüben Geister. Ja, es macht frei. Auch Luther hat dann irgendwann mal von der Freiheit eines Christenmenschen sprechen können. Das war der Kern, die Zentrum, die Mitte. Ihr Lieben, für mich liegt die ganz aktuelle Bedeutung dieser Botschaft auf der Hand. Auch wir leben, und wir haben es von offizieller Seite gesagt bekommen, in Zeiten des Wandels. Jemand hat von einer Zeitenwende gesprochen. Wir leben in Zeiten der Veränderung, des Umbruchs. Und wir alle wissen insgeheim, dass es nicht so bleiben kann und nicht so bleiben wird, wie es jetzt ist. Aber niemand kann mit Sicherheit sagen, wie es weitergeht. Viele Menschen sind gezwungen, sich noch zu quälen mit den Forderungen einer vergleichsweise gnadenlosen Arbeitswelt. Der Zusammenhalt bröckelt, die Unsicherheit wächst. Wovon lassen wir uns leiden? Von den Ängsten, die uns bewegen? oder von der Zuversicht, die uns der Glaube an Jesus Christus schenkt? Was bewegt euch? Vom Misstrauen gegeneinander oder vom Vertrauen in diese Dynamik, in diese Kraft Gottes, die uns zum Guten befähigt? Von Neid, Missgunst, Ablehnung oder von Nächstenliebe und Barmherzigkeit? Das Evangelium, von dem Paulus hier redet, zeigt uns den Weg zu diesem Jesus Christus hin. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist auch der, der uns Gerechtigkeit gibt, die vor ihm gilt. Wir müssen sie nicht erwerben. Er schenkt sie uns. Das Evangelium, und ich sage es gerne noch einmal, lässt euch aufatmen. Es vertreibt die Angst in euch. Es schenkt euch neues Leben. Es öffnet eure Augen und gibt euch neuen Mut. Treten wir mutig in die Zeit, die vor uns liegt. Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir können darauf vertrauen, dass dieser Jesus, von dem die frohe Botschaft uns bezeugt, derjenige ist, der uns begleitet auf dem Weg. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, danke, dass du dich nicht für uns schämst, auch wenn wir uns oft nicht zu dir bekannt haben und bekennen und Angst vor Reaktionen der Menschen haben. Bleibe du mit deinem Geist bei und in uns, damit wir neu verstehen lernen, dass du uns trägst, bewahrst und treu bleibst. Darüber sind wir froh und dankbar. Amen.